In den vergangenen gut 20 Jahren war ich mehrfach in Dresden. Eine wunderschöne Stadt, wie ich finde. In diesen Jahren habe ich den Wiederaufbau der Frauenkirche verfolgt. Als Bauingenieurin ist ein Bau so einer Kirche schon eine spannende Sache. Eine ausgebrannte Ruine, ein Trümmerhaufen. Mehr war die Frauenkirche damals nicht, als ich das erste Mal in der Stadt war. Im Laufe der Zeit wurde die Ruine freigelegt, die Steine sortiert und katalogisiert. Und langsam wuchs das Baugerüst, hinter dem die Dresdner Frauenkirche neu aufgebaut wurde. Inzwischen ist sie fertig, seit über 15 Jahren schon. Steht man am Elbufer, hat man das Gefühl, die Kuppel der Frauenkirche würde über den Dächern der Stadt schweben. Und die Dresdner sind stolz auf ihre Frauenkirche. Zu Recht, wie ich finde. Die Frauenkirche ist ein Touristenmagnet und gehört zu jeder Besichtigungstour in Dresden zum Programm. Hier gibt es nun keine Gebäude wie die Dresdner Frauenkirche, aber in Wilmroth ist man auch zu Recht stolz. Auf die Kirche und auf ihre frisch renovierten Fenster. Und insgesamt ist das Ensemble hier auf dem Wilmroder Kirchberg wirklich ein Schmuckkästchen. Stolz waren auch die Jünger Jesu auf den Tempel in Jerusalem. König Salomo ließ den ersten Tempel in Jerusalem errichten. In der Bibel wird er und seine Pracht beschrieben. Doch dieser Tempel wurde zerstört. Der babylonische König Nebukadnezar II. Ließ ihn plündern und verwüsten. Große Teile des Volkes Israel wurden nach Babylon verschleppt. Erst viele Jahre später konnten sie und ihre Nachkommen zurückkehren und dann den Tempel in Jerusalem wieder neu errichten. Die Menschen waren stolz auf den Tempel. Er gehörte zur Identität des Volkes Israel, so wie die Frauenkirche zur Identität der Dresdner gehört. Und das Ensemble hier auf dem Kirchberg zu den Menschen hier gehört. Es wundert mich nicht, dass die Jünger Jesu in Jerusalem unbedingt den Tempel sehen und bewundern wollten, dass sie ihren Stolz auf die Errungenschaften ihrer Vorfahren, ihrer Kultur mit Jesus teilen wollten. Ich lese aus dem 24. Kapitel des Matthäusevangeliums aus der Übersetzung der Basisbibel. Jesus verließ den Tempel und wollte weiterziehen. Da kamen seine Jünger zu ihm. Sie wollten ihm die prächtigen Bauwerke der Tempelanlage zeigen. Doch Jesus sagte zu ihnen: Ihr bewundert das alles? Amen, das sage ich euch. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Dann ging Jesus auf den Ölberg und setzte sich. Nur seine Jünger waren bei ihm. Sie traten zu ihm und fragten: Sag uns, wann wird das sein? An welchen Zeichen erkennen wir, dass du wiederkommst und das Ende der Welt bevorsteht? Jesus antwortet ihnen: Passt auf, dass euch niemand in die Irre führt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Damit werden sie viele Menschen in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Passt auf, dass ihr nicht erschreckt. Denn das muss so geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. An vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben, doch das alles ist erst der Anfang der Geburtswehen. Dann wird man euch in große Not bringen oder sogar töten. Alle Völker werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Dann werden sich viele vom Glauben abbringen lassen. Sie werden einander verraten und einander hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen. Weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz immer größer wird, wird bei vielen die Liebe erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält, wird gerettet werden. Die gute Nachricht vom Himmelreich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker werden davon hören und erst dann wird das Ende kommen. Ganz begeistert zeigen die Jünger Jesus den Tempel. Beeindruckend muss er ausgesehen haben. Da oben, auf dem Tempelberg über der Stadt. Und dann das. Nicht nur, dass Jesus anscheinend keine Lust auf Sightseeing hat, mit wenigen Worten wischt er alles weg. Hier wird kein Stein auf den anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Der Tempel, dieser großartige Bau, das religiöse Zentrum wird zerstört werden. Das Herz des Landes wird aufhören zu schlagen. Eine Katastrophe. Und Jesus geht noch weiter. Er berichtet von Naturkatastrophen, Kriegen und Verfolgung. Die ganz großen Katastrophen, die Länder ins Chaos stürzen lassen, die unendliches Leid über die Menschen bringen, das Ende der Welt für die Betroffenen. Die Jünger Jesu sind der Meinung, dass all dies tatsächlich das Ende der Welt anzeigt, dass es Zeichen sind, dass Jesus wiederkommen wird und das Reich Gottes anbrechen wird. Und sie wollen vorbereitet sein, genau wissen, woran sie sind. Sag uns, wann wird das sein? An welchen Zeichen erkennen wir, dass du wiederkommst und das Ende der Welt bevorsteht? Fragen sie Jesus. Doch Jesus wehrt ab. Katastrophen geschehen. Aber sie sind nicht Gottes Wille. Sie geschehen. Kriege und Verfolgungen gab es immer und wird es wahrscheinlich auch immer geben, solange es den Menschen gibt. Auch Erdbeben und Vulkanausbrüche sind keine Strafe Gottes. Sie sind ein Zeichen dafür, dass unsere Erde in Bewegung ist, dass sie noch nicht erstarrt ist. Und das ermöglicht erst das Leben auf diesem Planeten. In ein paar Milliarden Jahren wird sich die Erde abgekühlt haben und nur noch ein toter Fels im Weltall sein, wie der Mond es jetzt bereits ist. Es ist die Wärme der Erde, die Bewegung der Kontinente, die Leben ermöglicht. Der Preis für das Leben sind die großen Naturkatastrophen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Leben braucht Bewegung. Leben braucht Veränderung. Das ist Advent. Wir warten darauf, dass sich etwas bewegt, etwas verändert, dass Gott zur Welt kommt und diese verändert, mit allen Konsequenzen. Doch was bedeutet das, wenn die eigene Welt plötzlich zusammenbricht, wenn das, was man meint zu wissen, fraglich wird, einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Denn neben den großen Katastrophen der Weltgeschichte gibt es auch noch die scheinbar kleinen Unglücksfälle und Tragödien. Dinge, die normalerweise nicht in der Zeitung stehen, über die nicht im Fernsehen berichtet wird. Situationen, in denen aber genauso Welten untergehen. Bei einem mit mir befreundeten Ehepaar ist das jetzt gerade geschehen. Sie wünschen sich schon lange ein zweites Kind, aber irgendwie klappte es nicht. Eine Untersuchung beim Arzt ergab, dass sie auf natürlichem Weg wohl auch keine Kinder mehr bekommen würden. Aber die Ärzte konnten ihnen auch Hoffnung machen. Mit Hilfe einer Hormonbehandlung und künstlicher Befruchtung würde es sicherlich mit einem zweiten Kind klappen. Für das Paar begann eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Heftige Nebenwirkungen der Hormonbehandlung. Versuche, die nicht erfolgreich waren. Irgendwann war klar, das hier ist der letzte Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, wird der Kinderwunsch wohl unerfüllt bleiben. Doch es klappte. Meine Freundin war schwanger und überglücklich. Alles lief super. Eine Bilderbuchschwangerschaft. Bis bei einer Routineuntersuchung Auffälligkeiten festgestellt wurden. Ein paar Tage später war klar, dass das Kind Trisomie 21, also das Down-Syndrom, hat. Und für die Ärzte stand plötzlich nur noch eine Frage im Raum. Möchten Sie denn wirklich ein behindertes Kind? Wir können die Schwangerschaft beenden. Für die werdenden Eltern ist in dem Moment eine Welt zusammengebrochen. Ihre Lebensplanung war klar gewesen, ein Haus mit Garten, eine glückliche Familie mit zwei gesunden Kindern. Das war es, was sie immer haben wollten. Sie hatten sich ein Bild von ihrer Zukunft gezeichnet, ein Bild, an dem sie sich krampfhaft festgehalten haben, dem sie unbedingt entsprechen wollten. Ein Bild, das zu ihrer vermeintlichen Identität, zu ihrem Gesetz geworden war. So und nicht anders muss die Welt sein. Und dann kam die Katastrophe. Ihre Wünsche und Träume waren mit einem Schlag nur noch ein Trümmerhaufen. Das idyllische Bild der Zukunft zersprang. Meine Freunde haben sich gegen das Kind entschieden. Sie konnten das Kind nicht lieben. Sie konnten es nicht lieben, weil es nicht ihren Erwartungen, nicht ihrem Lebensentwurf entsprach. In dem heutigen Predigttext heißt es, weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz immer größer wird, wird bei vielen die Liebe erkalten. Ich möchte es so sagen. Immer dann, wenn wir unsere eigenen Wünsche und Hoffnungen in Stein meißeln und zu Gesetzen machen, dann erstarren wir. Dann kühlt sich die Liebe in uns ab. Wenn die eigene Sicht der Dinge das Einzige ist, was noch zählt, wenn wir sie wie ein Heiligtum vor uns hertragen, verstellen wir uns damit den Blick auf die Mitmenschen. Deshalb ist die Adventszeit für mich so wichtig. Und zwar nicht der Advent, der in Kerzen, Glühwein und Plätzchen erstarrt ist, sondern der Advent, der mir zuflüstert, Gott kommt. Es wird sich etwas verändern in dieser Welt. Gott kommt zu den Menschen. Und er wird uns in Bewegung bringen, längst Erstarrtes zum Leben erwecken, weil Gott anders ist, als wir es denken können. Ein Gott, der ein hilfloses Baby wird, ein Herrscher, der ein machtloses Kind wird. Ein König, der in einer Futterkrippe in einem Stall liegen wird. Das ist bereits geschehen. Und wo Jesus den Menschen begegnet ist, hat sich die Welt verändert, ist in Bewegung geraten, wurden scheinbar unumstößliche Gesetze der Menschen und der Natur überwunden. Wir haben das Versprechen, dass Christus wiederkommen wird, am Ende der Zeit. Wann das sein wird, kann niemand sagen. Zeichen oder Hinweise braucht es dafür nicht mehr. Denn wir leben nicht nur in der Erwartung eines Irgendwann. Mit dem Heiligen Geist ist Gott jederzeit bei uns, ganz nah. Das ist die gute Nachricht. Wir leben zwar in einer Welt, in der es Leid und Not gibt. Wir leben in einer Welt, in der Menschen einander verletzen. Wir leben in einer Welt, in der bei vielen die Liebe erkaltet ist. Aber wir leben nicht in einer gottlosen Welt. Wir leben in einer Welt, in der das Leben brodelt, die in Bewegung ist, sich verändert und weiterentwickelt. In einer Welt, in der Gott uns immer wieder aus unseren Erstarrungen herausreißt. In einer Welt, die Gott so sehr liebt, dass er selbst zu uns kommt und bei uns ist. Jetzt und am Ende der Zeit.